Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, werte Gäste, ich arbeite immer noch an einer Predigtreihe über Gleichnisse und daher möchte ich heute wieder einmal über ein Gleichnis predigen und wir wollen uns das genauer ansehen. Es ist diesmal das bekannte Gleichnis von der königlichen Hochzeit aus Matthäus 22, die Verse 1 bis 14. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Matthäus 22, Verse 1 bis 14. Da begann Jesus und redete wieder in Gleichnissen zu ihnen und sprach: Das Reich der Himmel gleicht einem König, der für seinen Sohn das Hochzeitsfest veranstaltete. Und er sandte seine Knechte aus, um die Geladenen zur Hochzeit zu rufen. Aber sie wollten nicht kommen. Da sandte er nochmals andere Knechte und sprach: Sagt den Geladenen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meinen Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit. Sie aber achteten nicht darauf, sondern gingen hin, der eine auf seinen Acker, der andere zu seinem Gewerbe. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Als der König das hörte, wurde er zornig, sandte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Dann sprach er zu seinen Knechten: Die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Geladenen waren nicht würdig. Darum geht hin an die Kreuzungen der Straßen und ladet zur Hochzeit ein, so viele ihr findet. Und jene Knechte gingen hinaus auf die Straße und brachten alle zusammen, die sie fanden, böse und gute. Und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Als aber der König hineinging, um sich die Gäste anzusehen, sah er dort einen Menschen, der kein hochzeitliches Gewand anhatte. Und er sprach zu ihm: Freund, wie bist du hier hineingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern: Bindet ihm Hände und Füße, führt ihn weg und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Der Herr segne an uns sein Wort. Sei kein unanständiger Gast. Das ist die versteckte Warnung, die Jesus in diesem Gleichnis und das ist uns übermittelt und das ist auch die Überschrift meiner Predigt. Denn wie wir gerade gehört haben, handelt das heutige Gleichnis von einem Hochzeitsfest, bei dem ein Gast im Besonderen auffällt, nämlich der falsch gekleidete Gast. Und er hält die Hochzeitsetikette nicht ein, er missachtet sie und daher fliegt er im hohen Bogen raus. Aber bevor wir nun weiter über diesen Gast sprechen, lasst uns zunächst noch einmal das Gleichnis genauer betrachten und verstehen, für wen Jesus hier diesen bildlichen Vergleich vornimmt. Wer seine Bibel vor sich liegen hat, der wird schnell erkennen, dass dieses Gleichnis das dritte Gleichnis am Stück ist, mit dem Jesus auf den Unglauben der Priester und der Ältesten der jüdischen Gemeinde in Jerusalem antwortet. Mit diesem Vergleich warnt er auf versteckte Weise die jüdischen Leiter vor dem Gericht Gottes, was über sie kommen wird. Und die obersten Priester und Pharisäer, sie verstanden sehr wohl, dass Jesus in den vorangegangenen Gleichnissen über die ungleichen Söhne und von dem bösen Weingärtnern von ihnen spricht. Aber ihr Hass, der Hass der jüdischen Leiter gegen Jesus, er verhärtet sich nur noch mehr, sodass sie planten, ihn nun endlich nach 3 Jahren zu verhaften und ihn endlich loszuwerden. Doch Jesus ließ nicht locker und begegnet ihnen nun zum dritten Mal in diesem Gleichnis über das königliche Hochzeitsmahl. Und es ist ein Gleichnis über das Reich Gottes. Und er gibt den Vergleich, dass jeder Mensch eingeladen ist, gerade sie, die Juden und ihre geistlichen Leiter zuallererst. Und darum heißt mein erster Punkt auch, Gott lädt alle Menschen zu sich ein. Gott lädt alle Menschen zu sich ein. Das ist die erste Lektion, die unser Herr hier gibt. Der König im Gleichnis steht natürlich für Gott, der sein Volk einlud, mit ihm zu feiern. Und mit dieser Feier ist die himmlische Gemeinschaft, das himmlische Hochzeitsfest in der Ewigkeit bei Gott gemeint. Zunächst schickt also Gott seine Knechte, in diesem Fall die Propheten, aus, welche das Volk zum Glauben an Gott einluden bzw. sie zum Gehorsam ermahnten, damit auch sie am Heil Gottes teilhaben könnten. Aber die Israeliten und Juden wollten dieser Einladung im Großen und Ganzen, wie wir aus dem Alten Testament wissen, nicht folgen und lehnten diese Einladung immer wieder ab. Aber Gott blieb, Vers 4, geduldig. Er schickte immer wieder Propheten, die dem Volk Gottes Willen kundtun sollten. Aber da gab es nun einerseits welche, Vers 4 bis 5, die hatten scheinbar Besseres zu tun und verhielten sich Gott gegenüber gleichgültig, verschmähten seine Einladung und ersagten erneut ab. Andere allerdings, Vers 6, schienen sogar den Gastgeber selbst zu verschmähen, also Gott. Und sie zeigten ihm, was sie von ihm und seiner Einladung hielten, indem sie seine Propheten, ja, wie wir am Ende auch wissen, bis hin zu seinem eigenen Sohn, folterten und töteten. Jesus war in Jerusalem angelangt, am Ende seiner Reise. Und er wusste, was auf ihn zukam. Und von Vers 6 auf Vers 7 merken wir jetzt schon, wie Jesus nun aus der Vergangenheit in die Zukunft springt. Denn mit dem Heer, dem Kriegsheer in Vers 7, welches der König aussandte, um die ignoranten Hochzeitsgäste zu bestrafen, meint Jesus das Endgericht am letzten Tag. Und natürlich könnte er gleichzeitig auch die Vernichtung Jerusalems durch die Römer meinen, das Heer der Römer, 70 nach Christus. Tatsächlich kamen die Römer und zerstörten Jerusalem. Und sie rissen die Mauern nieder und sie rissen die Tempelmauern nieder und den Tempel bis auf die Grundmauern, bis auf das Fundament. Und die sogenannte heutige Klagemauer, sie ist nur das Fundament der eigentlichen Mauer. Deswegen, sie rissen tatsächlich bis zum Fundament alles nieder. Warum wurde gerade diese eine Stadt so derart zerstört, könnte man sich hier nun fragen. Nun, es ist und war die Hauptstadt der Juden. Und es ist für die Juden damals wie heute der heiligste Ort, weil dort das heiligste Heiligtum stand, der Tempel. Der zentrale Ort der Gottesanbetung, zu dem man immer wieder im Jahr hinpilgerte, um Gott anzubeten. Aber mit dieser Bestrafung 70 nach Christus und mit der Zerstörung der Stadt im Gleichnis war aber noch nicht alles vorbei. Die Hochzeitsfeier kann immer noch stattfinden. Der König sandte seine Knechte nun erneut aus im Gleichnis, aber dieses Mal meint Jesus mit den Knechten seine eigenen Jünger. Jedes Mal sind diese Knechte oder Diener jemand anders. Das muss man beachten. Seine Jünger, die späteren Apostel, sind hier nun gemeint und wir wissen heute, dass diese tatsächlich in alle Welt hinausgingen, um so viele wie möglich, so viele Menschen wie möglich mit dem Evangelium zu begegnen und sie einzuladen und sie zu erreichen und einzuladen zum Reich Gottes. Vers 9. Und in Vers 10 sehen wir, dass nun viele Leute diese Einladung tatsächlich annahmen und kamen. Denn der Hochzeitssaal wurde voll und erfüllte sich immer noch und erfüllt sich heute immer noch 2000 Jahre danach. Und das muss ein wirklich großer Hochzeitssaal sein, wo so viele Menschen hineinpassen. Aber das sollte für Gott in Gottes Reich kein Problem sein, denke ich. Jesus zeigt uns hier also, dass tatsächlich alle Menschen auf der ganzen Welt eingeladen sind zu Gottes Reich. Nicht nur die ursprünglichen Gäste, die Juden, sondern nun auch die Menschen aus allen Völkern und allen Nationen und allen Ethnien. Die Knechte in Vers 9 sollen zu den Kreuzungen und Straßen ihres eigenen Landes gehen, die wiederum in alle Welt hinausführen. Aber die Knechte brachten nicht alle Menschen, die es auf der Erde gibt, mit zur Hochzeit, sondern nur die, die sie fanden und die mit ihnen gingen. Vers 10. Darunter Böse und Gute. Also auch die verhassten Zöllner, die Geldeintreiber, die aus der Gesellschaft Ausgeschlossenen, die Sünder und die einst ungläubigen Heiden. Seit Christi kommen sind alle möglichen Menschen eingeladen zur Hochzeitsfeier in Gottes Reich. Eine himmlische Feier des Lammes. Das Lamm, was wir in der Offenbarung gehört haben, was Christus symbolisiert, der mit seiner Braut, die Gemeinde, ein königliches Hochzeitsfest feiert. Wie wir es aus der Lesung in Offenbarung 19, Vers 6 bis 7 gehört haben. Dort steht, ich wiederhole es noch einmal, denn der Herr, Gott der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Von dieser Hochzeit spricht Jesus schon hier in diesem Gleichnis. Und weil dazu alle Menschen eingeladen sind, gehen Christen bis heute in alle Welt hinaus und verkünden die Einladung Gottes durch das Evangelium von Christus. Denn durch Christi Opfer und durch seine Gerechtigkeit, die er für uns erwirkt hat, hat er uns eine ewig gültige Einladung in sein Reich gegeben. Aber nicht alle Menschen wollen auf Gottes Ruf und auf seine Einladung hören. Sie sind Gott gegenüber ungehorsam und verwerfen sogar den Sohn Gottes, den Eckstein im Fundament des christlichen Glaubens, und den Sohn des Weingutbesitzers, wie es im vorangegangenen Gleichnis heißt. Und darum hat der Herr im vorangegangenen Gleichnis, im Kapitel 21, Vers 43, auch zu den ungläubigen Juden gesagt, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das dessen Früchte trägt. Das heißt, dass Gott den Juden seinen besonderen Segen entzog und nun einem Volk gab, welches aus allen Nationen zusammengefügt wurde. Ein Volk, welches die Glaubensfrüchte bringen sollte, die die Juden nicht bringen wollten. Und wenn wir heute dem Evangelium Glauben schenken und der Einladung Gottes Folge leisten, dann sind wir anständige Gäste auf diesem Hochzeitsfest. Und wir dürfen bereits jetzt mit Freimütigkeit, also ohne Scheu, im Gebet hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden, wie es im Hebräer Kapitel 4, Vers 16 heißt. Denn Gottes himmlische Hochzeitsfeier hat seit dem Sieg Christi auf Golgatha in Gottes unsichtbarem Reich begonnen. Und dieses Reich wird in der Gemeinde Christi auch hier vor Ort sichtbar. Besonders wird es im Abendmahl sichtbar und deswegen übersetzt Luther zum Beispiel Offenbarung 19 anstelle des Wortes Hochzeitsfest dieses Wort mit Abendmahl. Des Königs Einladung, Gottes Einladung gilt also allen Menschen. Aber nicht alle Menschen erscheinen auf der Hochzeit mit angemessener Kleidung. Es sind eben doch noch nicht alle, die kommen, mit verändertem Herzen da. Und das möchte ich nun in meinem nächsten Punkt behandeln. Der zweite Punkt, Gottes Gnade verändert uns. Geschwister, der königliche Hochzeitssaal ist mittlerweile voller Menschen, die gerade so normal gekleidet kamen, wie sie eben waren. Nun, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder erwartet der König, dass diese neuen Gäste selber saubere Kleidung mitbringen, mit der sie auf dem Hochzeitsfest angemessen gekleidet sind, oder aber der König schenkt ihnen angemessene Kleidung. Damals wurde bei einer Hochzeit üblicherweise ein weißes Gewand getragen. Aber wie konnte der König erwarten, dass die Menschen, die gerade von der Straße und den Kreuzungen zum Hochzeitsfest kamen, dass die nun angemessen gekleidet waren? Menschen, die gerade von der Feldarbeit kamen oder zum Einkaufen gingen oder Kinder, die im Dreck spielten. Das wäre unlogisch. Es ist sehr viel wahrscheinlicher, dass der König seinen Gästen saubere und wahrscheinlich weiße Kleidung zur Verfügung gestellt hat. Und damals war das tatsächlich auch üblich. Und so merkt ihr sicher, wie dieser bildliche Vergleich hier tatsächlich mit der geistlichen Wahrheit übereinstimmt, die wir ebenfalls in der Lesung aus Offenbarung 19 im Vers 8 gehört haben. Dort wird erklärt, was mit diesem Hochzeitskleid gemeint ist. Denn über die himmlische Braut, die ja ebenfalls die Gemeinde symbolisiert, schrieb der Apostel Johannes, und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend. Denn die feine Leinwand ist, und das ist das Wichtige, die Gerechtigkeit der Heiligen. Wie ich es vor uns bereits gesagt habe, Gottes Einladung im Evangelium gibt Menschen die Möglichkeit, von der Gerechtigkeit, die sein Sohn für uns erwirkt hat, zu hören und seine Einladung anzunehmen. Aber die Einladung allein ersetzt oder wechselt unsere sündenbeschmutzte Kleidung, die ja für unsere unzureichende Rechtfertigung vor Gott steht, eben nicht. Die Einladung allein tut es nicht. Es gibt da nämlich immer noch ein Problem. Nicht alle neuen Hochzeitsgäste tragen die vorgesehene Festtagskleidung. Das ist den anderen Hochzeitsgästen vielleicht gar nicht aufgefallen. Aber am Tag des letzten Gerichtes, wenn der König das Hochzeitsfest betritt, Gott kommen wird, dann wird er jeden Menschen, jeder Christ, der sich zu einer Gemeinde Christi hält, von Gott geprüft. Wie der König die Kleider seiner Gäste kontrollierte. Und dann wird sich genau herausstellen, wer den wahren Glauben an Christus und seine Gerechtigkeit hat und dieses wie ein festliches Gewand trägt und wer eigentlich nur ein sogenannter Namenschrist ist, der immer noch seine alten dreckigen Klamotten anhat. Auch das wird einmal offenbar werden vor Gott. Auch wenn wir es als Ortsgemeinde nicht sehen und nicht immer feststellen können. Der König im Gleichnis nennt diesen falsch gekleideten Gast in Vers 12 immer noch Freund, da er ihn ja eingeladen hat. Deswegen. Aber wer die Einladung nur scheinbar annimmt und nicht die entsprechende Kleidung trägt, die für ihn bereitgestellt ist, der ist uneinsichtig und unanständig. Ein solcher Gast beleidigt den König noch mehr als einer, der die Einladung von vornherein ausgeschlagen hat. Denn diese Unverschämtheit geschieht ja nun in der unmittelbaren Gegenwart Gottes, in der Gemeinde, trotz besseren Wissens. Bei heutigen Hochzeiten kann man ja mittlerweile fast so kommen, wie man will. Hauptsache, man ist irgendwie ausgefallen gekleidet. Bunt. Den Hochzeitskleidervergleich, den Jesus hier nutzte, kann daher heute nicht unbedingt jeder sofort verstehen, der dieses Gleichnis liest. Aber stellt euch vor, es käme jemand mit einem T-Shirt und kurzen Hawaii-Hosen und Flipflops zu einer Beerdigung. Ich glaube, das fänden heute immer noch die meisten Menschen, auch jüngere Menschen, unanständig und unangemessen. Im Gleichnis sind also die Menschen gemeint, die sich zwar sichtbar zu einer christlichen Gemeinde halten, die Gottesdienste besuchen und vielleicht sogar getauft sind, Gemeindemitglieder sind. Aber Christus wusste, dass es in seiner sichtbaren Gemeinde einmal solche und solche Menschen geben wird. Es reicht eben nicht fromm oder schick gekleidet am Sonntag zum Gottesdienst in die Kirche zu gehen oder brav die Kollekte zu geben oder Kirchensteuer. Es reicht nicht, wenn man sein Leben einmal im Gebet Gott übergibt. Es muss eine tatsächliche, lebenslange Lebensübergabe stattfinden und zu einer treuen Nachfolge kommen. Die sich durch das veränderte Verhalten eines Menschen anzeigt. Indem er nun nicht nur sagt, dass er an Christus glaubt, sondern auch, ich sag mal, versucht, nach den christlichen Tugenden zu leben, die Paulus in Kolosser 3, Vers 11 und folgende beschreibt. Dort benutzt er nämlich auch dieses Bild vom Anziehen eines geistlichen Gewandes. Dort heißt es: Wo nicht Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, noch Barbar, Sküte, Knecht, Freier, sondern alles in allen in Christus. So zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, ertragt einander, vergebt einander. Und wenn einer den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Und so weiter und so fort. Ein anständiger Hochzeitsgast will in Gottes Reich so leben, wie Paulus es sagt. Aber, wieder ein Aber, auch daran kann ich letztlich nicht erkennen, ob jemand tatsächlich ein wahrer Christ ist. Ich kann nicht unbedingt erkennen, wie es in seinem Herzen aussieht. Ob er sich vielleicht nur selbst betrügt. Denn es gibt leider Namenschristen, die das Kleid der Gerechtigkeit Christi ablehnen und stattdessen immer noch mehr auf ihre eigene Gerechtigkeit vertrauen, die sie alleine oder wenn, dann in Zusammenarbeit mit Christus erwirken wollen. Solche Christen gab es schon immer. Auch Paulus schrieb über sie in Römer 3, Vers 10, denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Und über sich selbst sagt er diesbezüglich in Philipper 3, Vers 8 bis 9, ja wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Und wenn jemand sich rühmen könnte für seine tollen Taten, für all das, was er als Christ getan hat, für seine Glaubensstärke und so weiter und so fort, und für das, was er als Christ erdulden musste in der Verfolgung, dann wäre das der Apostel Paulus gewesen. Aber er vertraut nicht auf sein Werk, egal wie toll es war, sondern allein auf das vollkommene Gnadenwerk Jesu Christi. Was wir Menschen selber durch das Einhalten von Gottes Geboten als unsere Gerechtigkeit vor Gott bringen, reicht nicht aus. Wir brauchen Gottes verändernde Gnade, die uns mit Christi Gerechtigkeit vollkommen sündlos und wirklich gerecht macht, ohne dass wir irgendetwas dafür tun könnten. Und wer das glaubt, der trägt dann tatsächlich, bildlich gesprochen, das reine Hochzeitskleid Gottes. Und der darf bei der himmlischen Hochzeit bis in alle Ewigkeit dabei sein und bleiben. Und wer die Einladung des Evangeliums und dem aus Glauben allein seid ihr errettet, aus was für Gründen auch immer, wer diese Einladung ausschlägt und ihr nicht glaubt, den wird leider der Zorn Gottes treffen. Auch das muss hier gesagt sein. Der wird dann einst vor Gott verstummen, wie der unanständige Gast, und Gottes Urteil und dem Urteil des Königs damit zustimmte, indem er nichts sagte, nichts erwiderte. Und als Bezeichnung für die Folgen von Gottes Zorn, nämlich die Höllenqualen, nutzt Jesus im Matthäusevangelium immer den gleichen Ausdruck. Sechsmal spricht Jesus vom Heulen und Zähneknirschen. Der freche Gast wird nämlich von den Dienern Gottes in Vers 13, die dieses Mal wiederum jemand anders sind, die Diener Gottes sind hier die Engel Gottes, die den unanständigen Gast nehmen und in die Hölle bringen. Dorthin, wo laut Vers 13 eben Heulen und Zähneknirschen sein wird, was wiederum nur die bildlichen Beschreibungen für den untröstlichen Kummer und die unaufhörlichen Qualen sind, die ein von Gott Gerichteter bis in alle Ewigkeit erdulden muss, ohne Ende. Wo auch immer dieser Ort sein mag und wie immer auch er genau aussehen mag, es wird untröstlicher Kummer und unaufhörliche Qualen sein. So eine Sache wie das Fegefeuer wird es nicht geben, aus dem man irgendwann dann befreit wird. Liebe Brüder, liebe Schwestern, Am Ende des Gleichnisses in Vers 14 macht Jesus nun noch eine abschließende Bemerkung, eine Lehraussage. Damit wir das Gleichnis noch besser verstehen und begreifen, wie man denn dieses Hochzeitskleid bekommt und anziehen kann. Dort steht, denn viele sind berufen, aber nur wenige sind auserwählt. Hier stellt Jesus die vielen den wenigen gegenüber. Und das war damals jüdische Umgangssprache für das so viel wie alle, nicht alle, viele, wenige. Das heißt, man könnte auch übersetzen, denn alle Menschen sind berufen, aber nicht alle Menschen sind auserwählt. Und wer viel in den Paulusbriefen liest, wird jetzt vielleicht etwas stutzig und das auch zu Recht. Aber dazu sei gesagt, dass Jesus hier die Worte berufen und auserwählt anders gebraucht als später der Apostel in seinem Römerbrief. Unser Herr meint hier einen allgemeinen Ruf, der an alle ergeht, die das Evangelium hören. Ein allgemeiner Ruf. Es stimmt überein mit dem Bekannten, wer da will, der nehme das Wasser des Glaubens umsonst. Aus Offenbarung 22, Vers 17. Wenn Paulus in der bekannten Glaubenskette aus Römer 8, Vers 30 von Berufung spricht, dann meint er allerdings den unwiderstehlichen Ruf Gottes, der nur an die Erwählten ergeht, die dann auch wirksam berufen werden über eine übernatürliche Art und Weise durch das Wirken des Geistes, durch das Wort Gottes. Um die Glaubenskette aufzuzeigen von wahrhaft Gläubigen. Hier in Matthäus 22 will Christus etwas anderes deutlich machen, nämlich das rechte Gleichgewicht zwischen der Verantwortung des Menschen und der Souveränität Gottes. Der bekannte Autor und Pastor John MacArthur aus Amerika, er schrieb dazu Folgendes: Die Berufenen, die die Einladung ablehnen, lehnen sie willentlich ab. Und deswegen ist es vollkommen gerecht, dass sie vom Reich Gottes ausgeschlossen werden. Die Erwählten kommen nur deshalb in das Reich, weil Gott sie in seiner Gnade berufen und zu sich gezogen hat. Liebe Gemeinde, wir haben also als erstes gehört, um den Sack jetzt langsam zuzubinden, wie Jesus uns durch das Gleichnis aufzeigt, dass die Tore von Gottes Reich weit geöffnet sind und jeder Mensch eingeladen ist, dem Evangelium zu glauben. Denn die Errettung ist nicht mehr an unsere ethnische Herkunft oder an unsere Bildung, an unsere Beliebtheit, an unseren Reichtum, an unsere Stellung in der Gesellschaft oder in der Gemeinde, an deine Persönlichkeit, an dein Aussehen oder an deine Fitness gebunden oder dergleichen. Und weil es nicht mehr daran gebunden ist, sollten wir auch nicht mehr einfach so annehmen, dass sich die Menschen am besten für unsere Gemeinde hier in Osnabrück eignen, die so sind wie wir. Christus macht viele verschiedene Menschen zu seinen Kindern. Und er vereinigt uns, nicht, dass wir uns alle so toll finden. Wir sind verschieden. Das müssen wir auch akzeptieren. Wir können vielmehr dankbar sein, dass wir Gott durch sein Wort und in der Gemeinde immer mehr kennenlernen können. Dass wir ihm im Gebet jederzeit begegnen dürfen, ihn Vater nennen können. Und so dürfen wir uns so verhalten, wie ein anständiger Gast sich verhält. Und wir dürfen aus Gottes Wort wissen, was das bedeutet. Und zum Zweiten haben wir erfahren, dass die Tore von Gottes Reich zwar weit geöffnet sind, aber dass wir dennoch hindurchtreten müssen und hineintreten müssen ins Reich. Dazu bedarf es aber der Gnade, der verändernden Gnade Gottes, die unser Denken und Handeln verändert. So wie die anständigen Gäste zur Hochzeit das passende Kleidungsstück bekommen haben und tragen. Es bedarf eines von Herzen kommenden Glaubens an Christus als den Herrn und Erlöser unserer Schuld. Aber es bedarf auch eines Mundes und einer Hand, die das tut, was Gott von uns möchte. Ja, dass wir uns geistlich so kleiden, wie wir es in der Schrift gesagt bekommen, wie wir es vorhin aus Kolosser gehört haben. Daran zeigt sich, ob unser Glaube auch Früchte trägt. Und jetzt kommt wieder ein großes Aber. Das Kleid, welches uns vor Gott wirklich gerecht macht, das sind dennoch nicht diese Werke, die einfach aus natürlichem, logischem Denken von uns erwartet werden als Christen. Nein, es sind nicht diese Werke, sondern allein das Werk Jesu Christi. Jemand mit einem bitteren und nicht vergeben wollenden Herzen ist eher jemand, der nicht mit der Gerechtigkeit Christi gekleidet ist und nicht begreift, dass auch er die Gnade und Vergebung Christi braucht und dann barmherzig mit dem anderen ist. Er ist wie jemand, der eben zu einer Beerdigung in kurzen Hosen und Flipflops erscheint. Und als dritte und letzte Lektion dieses Gleichnisses dürfen wir nicht unbeachtet lassen, dass das Königreich Gottes ein wunderbares Fest ist. Dieses Fest hat, wie gesagt, seit Christi Sieg am Kreuz begonnen und es wird vollkommen sichtbar, wenn unser Herr das zweite Mal wiederkommen wird. Als Christen und Bürger dieses Reiches sollten wir uns daher bereits jetzt festlich und anständig verhalten. Darum sei kein unanständiger Gast. Aber verzage nicht, wenn dir das mal nicht so gelingt, wenn du trotzdem immer wieder in Sünde fällst. Noch ist niemand von uns vollkommen. Noch ist das Reich und dieses Hochzeitsfest nicht vollkommen sichtbar geworden. Wenn wir aber an den dreieinigen Gott und an Jesus Christus als unseren Herrn und Retter glauben, dann sind wir vollkommen anständig für Gottes Reich und sein Fest gekleidet. Und darum glaube an ihn. Halte fest an ihm, damit du auch in der Ewigkeit bei dem himmlischen Hochzeitsfest teilhaben kannst. Denn Gott selbst will mit uns feiern. Er ist der Gott der Liebe, der Freude, der Barmherzigkeit. Im Psalm 16, Vers 11, wie wir es heute ebenfalls schon gehört haben, hat David über Gottes Gegenwart nämlich gesagt: Vor deinem Angesicht sind Freude in Fülle und Lieblichkeiten zu deiner Rechten. Immer da. Glaubst du das? Dann komm. Denn auf dem himmlischen Hochzeitsfest, da gibt es einen Platz für dich, wo dein Name draufsteht. Und daran können wir auch denken, wenn wir das nächste Mal hier in unserer Gemeinde Abendmahl feiern. Und der Friede Gottes, der alle unsere Vernunft übersteigt, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lasst uns nun gemeinsam das Lied als Antwort auf die Predigt singen. Lied 288, Christi Blut und Gerechtigkeit.